You set the gold standard for your business. Your website should do the same. Wix puts you at the helm, so you can enjoy the creative freedom of designing your site just the way you want. Want someone to bounce your ideas off? Talk with AI to create a beautiful site together. Generate on-brand content, images, media, and simply change or fine-tune any of it along the way. Whatever your business, manage it from one place and tie it all together with a personalized domain name. Gear up for success with a brand that says you best. You can do it yourself on Wix.
Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
In einer großen Stadt, in einer kleinen Wohnung, in einem Kleiderschrank zwischen T-Shirts und Jeans, da steht eine Leiche. Ganz erstarrt lehnt sie an der Wand, die Glieder steif vom Tod, das Gesicht ohne Ausdruck. Ihre Augen, die einst so voller Leben waren, blicken ins Nichts. Niemand weiß, was die junge Frau dort sieht, an diesem Ort, den niemand von uns kennt. In dieser großen Stadt, in derselben Wohnung, vor dem Kleiderschrank, da steht ein Mann, der weiß, dass die Leiche dort nicht bleiben kann, zwischen seinen Pullovern und Hemden. Der Mann wartet auf den Einbruch der Dunkelheit, damit er die Tote weit, weit wegschaffen kann. Niemand soll wissen, dass die junge Frau hier in seiner Wohnung war. Niemand soll wissen, dass er sie getötet hat.
Als der Schleier der Nacht sich über die große Stadt legt, rollt der Mann die Leiche in einen Teppich ein und trägt sie raus zu seinem Auto. Er hofft, dass ihn kein schlafloser Nachbar dabei beobachtet, dass sich kein paar Augen in der Dunkelheit versteckt, ungesehen und unbemerkt. Das würde nur zu Fragen führen, zu sehr unbequemen Fragen. Aber niemand stört den Mann, als er das Auto die Straßen hinunter und raus aus der Stadt steuert. Er fährt 100 Kilometer weit in dieser Nacht, bis er den Wagen neben einer abgelegenen, illegalen Mülldeponie parkt. Statt des Brummens des Motors dröhnt nun die Stille in seinen Ohren.
Entschlossen hieft er die Tote samt Teppich aus dem Kofferraum und trägt sie zu einer Stelle, die man von der Straße aus nicht einsehen kann. Dann schichtet er Holz auf, übergießt alles mit Benzin und zündet es an. Das Feuer lodert hell und heiß und verschlingt die junge Frau vollständig. Der Mann betrachtet sein Werk. Es ist nicht sein erstes.
Schwarze Akte. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte mit Patrick Strohbusch
und Anne Lückmann. Hello.
Ja, und ihr schreibt uns ganz oft bei Instagram, dass ihr euch mal wieder Fälle aus Deutschland wünscht, die wir hier in der Schwarzen Akte besprechen wollen. Und in dieser Folge ist es wieder soweit, denn wir haben einen Fall aus Deutschland für euch. Und zwar genau genommen in Berlin. Wobei, eigentlich ist das auch nur die halbe Wahrheit, denn der Fall wird die Ermittler auch in den Osten Brandenburgs führen, in ein Waldstück, das ungefähr 80 Kilometer vom Berliner Stadtzentrum entfernt liegt. Werbung. Weißt du, was wir bald mal wieder machen können?
Meinst du das Krimispiel, was du mir letztens bei Instagram geschickt hast?
Exakt. Wir haben ja eine kleine Gruppe, in der wir immer so Rätsel- und Escape-Games spielen. Und da hätte ich auf jeden Fall wieder Bock drauf. Und weil wir das eigentlich immer abends spielen, passt unser heutiger Partner da perfekt rein.
Denn meistens spielen wir das über mehrere Stunden und bisher haben entweder du oder unser Producer Falco was gekocht oder wir haben was bestellt. Selbst kochen ist da natürlich schon cooler, aber gleichzeitig auch ein bisschen anstrengend, das alles für alle zu handeln.
Und genau deswegen würde ich beim nächsten Mal eine Kochbox von HelloFresh bestellen. Kennt ihr ja sicher, da kommen frische Zutaten, grammgenau abgewogen, zu euch nach Hause, sodass man auch alles verbraucht, was man da bekommt. Plus Rezeptkarten, die jeden Schritt easy erklären.
Jede Woche gibt's da mehr als 45 neue saisonale Rezepte, zwischen denen ihr wählen könnt. Und sogar für den Thermomix, falls ihr einen zu Hause habt. Ich sage euch mal, was es aktuell so bei HelloFresh gibt. Lachs in Thai-Currysoße mit Zucchini und goldenem Reis. Oder Zucchini-Käsepuffer mit Petersilien-Dill-Dip und frischem Salat.
Ja, und zum Spieleabend hätte ich mir zum Beispiel Folgendes ausgesucht. Gnocchi-Pfanne mit Antipasti-Gemüse, Balsamico-Pilzen, Zucchini und Rucola-Topping. Oder? Das klingt doch nice.
Schaut euch einfach mal auf der Webseite und bei den verschiedenen Gerichten um und nutzt bei der Bestellung unbedingt unseren Rabattcode HelloAkte. Denn damit spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro als Neukunde und auch als ehemaliger Kunde. Für Neukunden gibt's sogar noch ein gratis Dessert für ein Jahr on top.
Auch unsere Österreicher bekommen hier natürlich Rabatte. Ihr findet alle Links zu den jeweiligen Ländern und den Rabattcode HelloAkte nochmal über die Shownotes, den Beschreibungstext hier zur Folge. Vielen Dank an HelloFresh für eure Unterstützung.
Werbung Ende.
Landschaftlich gesehen ist diese Umgebung hier echt schön, ganz besonders wegen des Spreewaldes. Ein riesiges Meer aus Grün, das sich über mehrere hundert Quadratkilometer erstreckt. Und das, by the way, sowohl im Sommer als auch im Winter wirklich sehr zu empfehlen ist.
Die Spree schlängelt sich in unzähligen Verzweigungen durch den Wald und lässt so eine einmalige Auen- und Moorlandschaft entstehen. Es gibt außerdem noch jede Menge Seen, an denen man im Sommer ziemlich gut seine Zeit verbringen kann. Doch das war es auch schon mit der Idylle. Denn im Sommer 1990 wird hier am Rand dieses Waldstücks eine grausam zugerichtete Frauenleiche gefunden.
Es ist der 17. Juni 1990, ein Sonntag. Die Berliner Mauer ist 7 Monate zuvor gefallen. Der Weg zur deutschen Einheit ist aber noch steinig. Es muss noch sehr viel besprochen und verhandelt werden. Besonders, da die beiden deutschen Staaten ja nicht einfach allein über ihre Zukunft bestimmen können. Die 4 Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, also die USA, Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich, die wollen auch mitentscheiden. Und die Vorbehalte gegen ein geeintes Deutschland sind teilweise sehr groß. Genau diese geschichtsträchtigen Verhandlungen laufen gerade, als ein Revierförster am 17. Juni 1990 die Leiche am Waldrand entdeckt und sofort die Polizei informiert.
Die Kriminalpolizei ist umgehend vor Ort und beginnt damit, sich ein Bild von der Lage zu machen. Die Frau liegt auf dem Rücken. Sie trägt eine Jeans und ein Poloshirt, dessen Knopfleiste zerrissen ist, einen roten Pullover, eine blaue Jacke und eine Armbanduhr am Gelenk. Man findet einen Schlüssel bei ihr, aber kein Portemonnaie oder irgendetwas, das ihre Identität preisgeben würde. Ein schneller Blick auf die Tote reicht aus, um festzustellen, dass sie mit äußerster Gewalt misshandelt und getötet wurde. Unzählige Stichwunden sind an ihrem Oberkörper feststellbar. Dazu kommt der beißende Geruch vom Benzin in der Luft. Es scheint, als hatte der Täter vor, die Leiche zu verbrennen.
Die Obduktion wird später ergeben, dass die Frau mit 33 Messerstichen getötet wurde. Davon etwa die Hälfte im linken Brustbereich. Dazu muss der Täter ihr mit einem stumpfen Gegenstand brutal ins Gesicht geschlagen haben. Und zwar mit einer solchen Wucht, dass das Siebbein gebrochen ist. Das Siebbein ist übrigens ein Hirnschädelknochen, der etwa zwischen den Augenbrauen sitzt und die Grenze zur Schädelhöhle markiert. Er lässt sich von außen nicht erkennen.
Das heißt, der Angreifer hat seinem Opfer mitten ins Gesicht geschlagen. Und zwar mit einem dicken Ast, den er neben der Toten hat liegen lassen. Wir reden hier über einen wirklich massiven, etwa 1 Meter langen Ast, nicht über einen etwas dickeren Stock. Wenn ihr mal die Hand zu einer Faust ballt, dann könnt ihr euch in etwa vorstellen, was für einen Durchmesser dieser Ast hat. Und jetzt kommt's. Der Täter hat mit solcher Kraft auf den Kopf der Frau eingeschlagen, dass dieser Ast in 3 Teile zerbrochen ist.
Ja, das ist aber leider noch nicht alles, denn es finden sich noch weitere Spuren von Gewalt an der Leiche. Würgemale am Hals der Frau. Es besteht also kein Zweifel, dass sie nicht nur gewürgt, sondern auch vergewaltigt wurde. Der Mann muss sie dabei regelrecht an den Boden fixiert haben. 2 Schnittwunden im Unterbauch deuten darauf hin, dass er tatsächlich auf der Frau gesessen haben muss, um so eine Art von Wunde überhaupt zufügen zu können. Es scheint, als wäre der Täter regelrecht einem Gewaltwahn verfallen, als hätte er in blinder Wut all seinen Hass an dieser Frau entladen.
Die offensichtlichen Motive, an die man hier zuerst denken würde, könnten vielleicht eine enttäuschte Liebe oder gebrochenes Vertrauen sein. Oder dem Täter ging es einfach nur um Sex. Aber warum hat er die Leiche mit Benzin übergossen, sie dann aber nicht verbrannt? Die Kripo hofft, erste Antworten bereits am Tatort zu finden. Dazu muss die gesamte Umgebung rund um den Tatort akribisch abgesucht werden. Es dauert nicht lange, bis den Beamten ein Baum auffällt, der etwa 150 bis 200 Meter vom Fundort der Leiche entfernt steht.
An der Rinde dieses Baums hängen ein paar lose, blonde Haare, die man später eindeutig als Haar der Toten zuordnen kann. Über der Stelle mit den Haaren ist der Baum ziemlich demoliert. Das heißt, es sieht so aus, als wäre die Rinde mit einem stumpfen Gegenstand eingeschlagen worden. Neben dem Baum liegen zwei schwarze Riemen, die von einem Rucksack abgetrennt worden sein müssen. Diese Trageriemen sind verknotet. Und das ist ein eindeutiger Hinweis darauf, dass der Täter die junge Frau mit diesen Riemen gefesselt haben muss.
Die Spuren am Tatort sprechen eine klare Sprache. Die Frau muss zu einem Zeitpunkt während des Angriffs irgendwie an diesen Baum gefesselt gewesen sein. Ob ihre Hände hinter dem Stamm oder vor ihrem Körper zusammengeknotet worden sind, lässt sich auf die Schnelle nicht erkennen. Für die Ermittlungen wird die Kripo später das Geschehene mit einer Kollegin vom LKA nachstellen, die in etwa so groß ist wie die getötete Frau. Die Kollegin wird sich an dem Baum fesseln lassen, damit die Ermittler so Rückschlüsse ziehen können, in welcher Position sich das Opfer befunden haben muss.
Wenn man sich die Höhe mal ganz genau anschaut, in der die Haare sich in der Rinde verhakt haben, dann stellt man fest, dass die Frau vor diesem Baum gesessen haben muss. Die Haare befinden sich nämlich genau dort, wo ungefähr ihr Kopf gewesen sein muss, beziehungsweise wo sich beim Test auch der Kopf der LKA-Ermittlerin befunden hat. Und genau über der Stelle mit dem Kopf und den Haaren befindet sich der Teil mit der beschädigten Rinde. Dieses Detail lässt darauf schließen, dass der Angreifer die Frau mit dem stumpfen Ast geschlagen haben muss, während sie da gefesselt vor dem Baum saß.
Vielleicht hat er extra über ihrem Kopf zugeschlagen, um ihr Angst zu machen. Vielleicht hat der Täter sein Ziel aber auch versehentlich verfehlt, weil er mit so einer Wucht zugeschlagen hat, dass er den Schlag nicht richtig steuern konnte. Ein Blick auf das Opfer bestätigt, dass er das Gesicht mehrfach massiv getroffen hat. Aber warum liegen die Fesseln auf dem Boden? Auch darauf findet die Kriminalpolizei eine erste Antwort. Denn im Umfeld des Baumes entdecken die Beamten frisch abgebrochene Kieferäste, Blutspuren und jede Menge zertretenen Boden.
Vielleicht hat die Frau es also tatsächlich geschafft, sich selbst von den Fesseln zu befreien. Vielleicht hat sie ihre Hände ja aus den verknoteten Riemen herauszwängen können, ist dann aufgesprungen und um ihr Leben gerannt. Vermutlich war sie zu diesem Zeitpunkt bereits schwer verletzt. Der Täter muss direkt die Verfolgung aufgenommen haben. So zumindest würden sich die abgebrochenen Äste und die anderen Spuren erklären lassen. Die Jagd durch den Wald ist wahrscheinlich nur von kurzer Dauer gewesen. Die verletzte Frau hatte wohl keine Chance, ihrem Angreifer in seinem Gewaltwahn zu entwischen.
Knapp 200 Meter vom Baum entfernt muss der Mann sie zu Boden gerungen haben. Was dann passiert ist, davon berichten die unzähligen Spuren von Gewalt am Körper der jungen Frau auf eine schonungslose und ziemlich erschütternde Weise. Doch die Analyse des Tatorts ist damit noch nicht beendet. Denn auf dem sandigen Boden am Waldrand, ganz in der Nähe des Baumes, an dem sie gefesselt war, entdeckt die Kripo eine Reifenspur. Eine ziemlich eindeutige Reifenspur. Das würde erklären, wie der Mörder sein Opfer hier an diese abgelegene Stelle im Wald gebracht hat, wenn denn die Spur wirklich zum Auto des Täters gehört. All das wird man im Anschluss nachprüfen müssen.
Auffällig ist auch, was man am Tatort nicht findet. Einmal das Messer, mit dem die vielen Stichwunden zugefügt wurden. Man geht davon aus, dass der Angreifer die Tatwaffe mitgenommen und dann an einem versteckten Ort entsorgt hat. Und dann fehlt auch der Rucksack, von dem die Trageriemen entfernt wurden. Warum hat der Täter den Rucksack mitgenommen? War es sein eigener oder gehörte er der Frau?
Für die Ermittlungen ist erst einmal eine Sache ganz zentral. Alle Spuren müssen unbedingt dokumentiert und gesichert werden. Und zwar so zügig und so genau wie möglich. Nicht auszudenken, was wäre, wenn ein Regenschauer die Spuren am Tatort verwischen würde. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft haben keine Zeit zu verlieren. Sie wollen Antworten liefern, und zwar so schnell wie möglich. Eine der vielen dringenden Fragen, die sich die Ermittler stellen, ist die Frage nach der Identität der Toten. Wer ist die junge Frau, die auf so brutale Weise ihr Leben verloren hat?
Der Plan ist, mit einem Foto und einer Beschreibung der Frau in der Gegend rund um den Fundort nach Hinweisen zu ihrer Identität zu fragen. Man hofft, dass sie ja vielleicht hier aus der Region stammt und so schnell erkannt wird. Allerdings können die Ermittler den Leuten nicht einfach ein Foto von der Leiche zeigen, also so blutverschmiert und übel zugerichtet. Deshalb muss die Leiche erst präpariert und hergerichtet werden. Leichenkosmetik nennt man das. Auf dem Foto sieht es dann später so aus, als würde die Frau friedlich schlafen.
In der Beschreibung steht, dass die Frau zwischen 18 und 25 Jahre alt ist, etwas über 1,70 groß und recht schlank. Wer einen Hinweis hat, solle sich bitte an das Kreiskriminalamt wenden. Es wäre zu schön, wenn sich die Frage nach der Identität der Toten auf diese Weise schnell klären lassen würde. Aber die Realität sieht anders aus. Denn niemand hier aus der Gegend weiß, wer die Tote ist. 6 Tage nach dem Leichenfund kommt aber eine interessante Meldung aus Berlin.
Eine 24-jährige Frau ist ein paar Tage zuvor von ihrer Schwester als vermisst gemeldet worden. In diesem Fall haben wir uns dazu entschieden, die Namen der betroffenen Person zu ändern, um die Privatsphäre ganz besonders zu schützen. Und deswegen geben wir dieser Frau in dieser Folge heute den Namen Heike. Heikes Schwester habe berichtet, dass Heike als Krankenschwester arbeite und am 16. Juni 1990 nach ihrer Spätschicht im St. Hedwig Krankenhaus verschwunden sei. Kurz zur Erinnerung, die Leiche in dem Waldstück wurde am 17. Juni gefunden, also einen Tag später.
Zum ersten Mal hat die Kripo nun also einen Namen und tatsächlich wird sich die Tote auch als die vermisste Krankenschwester Heike herausstellen. Doch warum hat es überhaupt so lange gedauert, dass die Ermittler von der vermissten Meldung erfahren? Immerhin ist die Schwester von Heike ja schon 2 Tage nach ihrem Verschwinden in Berlin zur Polizei gegangen. Die Nachricht ist bei den Ermittlern vor Ort allerdings erst 4 weitere Tage später angekommen.
Die Erklärung dafür ist aber ganz simpel. Es gibt 1990 noch kein Internet, also zumindest nicht so, wie wir das heute kennen. Die Kommunikationswege dauern damals einfach alle länger. Und so dauert es halt auch ein paar Tage, bis der Abgleich zwischen den Dienststellen der Kriminalpolizei stattfinden kann. Die weltweite Vernetzung, die nimmt erst im Laufe der 90er Jahre so richtig Fahrt auf.
Dafür ist man bei den Ermittlungen schon einmal einen großen Schritt weiter. Jetzt, da Klarheit über die Identität der Toten besteht. Vielleicht, so die Vermutung, findet man ja in Heikes Umfeld oder in ihrer Vergangenheit eine Spur auf den Täter. Vielleicht gibt es jemanden, der ein Motiv hätte, Heike so ein Leid zuzufügen. Heikes Familie und Freunde erzählen, dass Heike ihre Arbeit als Krankenschwester aus vollem Herzen geliebt habe. Sie sei immer gern zur Arbeit gegangen und sei immer froh gewesen, den Menschen im Krankenhaus helfen zu können.
In ihrer Station Chirurgie und Urologie habe sie sich sehr wohl gefühlt, auch weil sie wohl so gut mit Kolleginnen und Kollegen klarkam. Heike ist in Ost-Berlin aufgewachsen. In einem Artikel der Berliner Zeitung wird sie als eine Person beschrieben, die Sport liebt und gerne in Bewegung ist. Dazu passt, dass sie meist mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren ist. Der Abend, an dem sie verschwunden ist, sollte eigentlich der letzte Arbeitstag vor ihrem Urlaub sein. Sie wollte eigentlich eine Reise nach Frankreich machen, um da ihren Freund zu besuchen. Nennen wir ihn in dieser Folge mal Antoine.
Heike und Antoine hatten sich ein Jahr zuvor zufällig in Rumänien kennengelernt, als beide dort Urlaub gemacht haben. Heikes Reise nach Frankreich in diesem Sommer, vor der Wiedervereinigung, wäre ihre erste Reise ins westliche Ausland gewesen. Bei einer Kaffeepause an diesem letzten Arbeitstag hat Heike noch erzählt, dass sie nach dem Dienst mit Antoine telefonieren wolle. Allerdings ist es nach dem Mauerfall nicht gerade einfach, mal ebenso in andere Länder zu telefonieren. Die technische Infrastruktur war einfach noch nicht so gut ausgebaut und daher schnell überlastet. Deshalb hat Heike geplant, nach der Schicht zur Post am Berliner Ostbahnhof zu fahren, um von dort aus den Anruf zu tätigen. Denn dort gibt es Telefonkabinen.
Heike hat also wie üblich ihre Schicht gegen 22 Uhr beendet. Das kann der Pförtner bestätigen, der gesehen hat, wie Heike etwa um diese Uhrzeit die Klinik verlassen hat. Er ist der letzte Mensch, der sie lebend gesehen hat. Danach ist sie zum Ostbahnhof geradelt. Im Gespräch mit dem Krankenhauspersonal stellt sich heraus, dass sie ein silberfarbenes Herrenrad mit Rennradlenker fuhr und immer einen roten Rucksack dabei hatte. Einen roten Rucksack mit schwarzen Riemen. Beide Gegenstände sind verschwunden und nur die Riemen sind hier am Tatort aufgetaucht.
In den Gesprächen mit Heikes engstem Umfeld erfährt die Polizei, dass Heike sich sehr auf das Wiedersehen mit Anton gefreut hat und dass sie wohl immer eher zurückhaltend gewesen sein soll, was Männerbekanntschaften betrifft. Zum Zeitpunkt ihres Todes hatte sie eine langjährige Beziehung hinter sich. Heike hat sich wohl immer genau überlegt, auf wen sie sich einlassen will. Ein Detail, das später noch sehr wichtig werden wird. Und es gibt noch dieses andere kleine Detail, das im Laufe der Ermittlungen noch eine Rolle spielen wird.
Ja, denn Heike hatte wohl immer ein kleines Taschenmesser dabei. In einigen unserer Quellen ist auch von einem Apfelschälmesser die Rede. Dieses Messer wurde aber nicht bei ihr am Tatort gefunden. Ein sehr interessantes Indiz, auf das wir später noch genauer eingehen werden. Interessant ist auch, dass Heike an jenem Abend bei der Post vor verriegelten Türen gestanden haben muss. Denn die Telefonzellen waren an diesem Abend geschlossen. Sie hätte also gar nicht telefonieren können.
Und genau das ist der Punkt, an dem sich Heikes Spur verliert. Das ist der Punkt, an dem Heikes Mörder irgendwie auf den Plan getreten sein muss. Vielleicht hat er zufällig gesehen, dass Heike telefonieren wollte, seine Chance gewittert und ihr seine Hilfe angeboten. Oder er hat sie schon länger beobachtet und einen passenden Moment abgewartet, um sie abzufangen. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft sind wild entschlossen, genau das herauszufinden. Am besten so schnell wie möglich.
Also startet man eine gezielte Fahndung nach dem Rucksack und dem Fahrrad, in der Hoffnung, dass diese Gegenstände Informationen liefern. Wie und wo genau sich die letzten Stunden in Heikes Leben abgespielt haben. Und man sucht natürlich nach Zeugen, die vielleicht sogar etwas beobachtet haben. Das Ding ist ja, der Berliner Ostbahnhof ist nicht ein Waldstück im Osten Brandenburgs. Deutlich mehr Menschen werden ja hier an jenem Abend unterwegs gewesen sein. Die Hoffnung ist also groß, dass jemand Heike hier gesehen hat. Und vielleicht ja damit auch den Täter.
Die Ermittler machen sich also nun auf die Suche nach Zeugen. Und tatsächlich sollen wohl zwei verdächtig wirkende Männer in der Nähe des St. Hedwig-Krankenhauses gesehen worden sein. Deshalb geht die Polizei auch ganz zu Beginn der Ermittlungen davon aus, dass es sich um zwei Täter handeln könnte. Diese Spur wird sich allerdings schnell als Sackgasse erweisen. Aber es meldet sich auch eine Frau, die Heike tatsächlich an jenem Abend am Ostbahnhof gesehen hat. Allerdings war Heike da allein unterwegs. Und die Frau kann sich nicht erinnern, jemand Verdächtiges in ihrer Nähe gesehen zu haben. Also so richtig fruchtbar ist das alles nicht.
Doch dann meldet sich ein Zeuge, der am Morgen des 17. Juni, also dem Tag, an dem Heikes Leiche gefunden wurde, am Waldrand spazieren war und da ein rotes Auto ganz in der Nähe des Tatorts gesehen hat. Wir erinnern uns, auf dem sandigen Waldboden hatte die Kripo ja eine Reifenspur sichergestellt, die zu dem Tatfahrzeug gehören könnte. Da der Wald recht abgelegen ist, war man bisher davon ausgegangen, dass der Täter Heike mit dem Auto zum Tatort gebracht hat.
Könnte es also sein, dass dieser Zeuge tatsächlich das Tatfahrzeug gesehen hat? Vom zeitlichen Ablauf könnte es zumindest passen. Doch das ist noch nicht alles. Denn der Zeuge berichtet nicht nur von dem roten Auto, sondern auch von einem Mann, der sich hinter diesem Auto versteckt haben soll. Dieser Mann sei dann recht schnell in sein Auto gestiegen und weggefahren. Es wäre tatsächlich gut möglich, dass es sich bei dem Mann um Heikes Mörder handelt und dass er von dem Zeugen daran gehindert wurde, Heikes Leiche zu verbrennen.
Das wäre zumindest eine logische Erklärung, warum der Täter die Leiche an dem Waldrand einfach liegen lässt. Er musste davon ausgehen, dass sie in naher Zukunft gefunden werden würde. Aber wer weiß. Vielleicht hat Heikes Mörder ja auch geplant, zu einem späteren Zeitpunkt zurückzukehren, um die Leiche dann bis zur Unkenntlichkeit zu verbrennen. Also wenn das mal nicht eine heiße Spur ist. Der Zeuge kann den Mann beschreiben. Und so entsteht ein erstes Phantombild des potenziellen Täters.
Darauf ist ein etwa 30-jähriger weißer Mann zu sehen, mit kurzen dunklen Haaren und einem eher rundlichen Gesicht, das am Kinn spitz zuläuft. Diese Beschreibung ist zugegeben recht vage und es gibt jede Menge Männer, zu denen das Bild passen würde. Aber es ist ein erster Ansatz. Die Ermittler lassen das Phantombild in Zeitungen abdrucken und bitten die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Identifizierung des Mannes. Man kann sich schon denken, dass der Fall ziemlich viel Aufmerksamkeit in der Region erregt. Besonders, da bis zur Wende Tötungsdelikte in der DDR kaum öffentlich kommuniziert wurden, wie ein Kommissar, der später in dem Fall ermitteln wird, im Fahndungsmagazin Täter-Opfer-Polizei des RBB erzählt. Umso höher ist die Hoffnung, dass das Phantombild vielleicht wirklich zu einem Verdächtigen führt. Aber Fehlanzeige. Mittlerweile ist etwa ein Monat seit Heikes Tod vergangen. Und die Hoffnung, den Fall schnell aufklären zu können, ist bei allen Beteiligten schon etwas gedämpft.
Niemand aus Heikes Bekanntenkreis, der in etwa zu der Beschreibung passt, kommt ernsthaft als Verdächtiger in Frage. Aber ist es möglich, dass Heike nur zufällig das Opfer eines so brutalen Gewaltverbrechens geworden ist? Die Intensität, mit der ihr Mörder zugeschlagen hat, die Vergewaltigung, die vielen Messerstiche, all das deutet doch eigentlich auf ein persönliches Motiv hin, auf Hass, auf Rache. Oder ist der wahre Grund in Wirklichkeit noch ein ganz anderer?
Die Kriminalpolizei, die Staatsanwaltschaft, die Familie und Freunde von Heike, sie alle müssen sich weiterhin gedulden und auf Antworten warten. Und das ist auch so ziemlich das Problem. Es geht einfach nicht weiter. Trotz sauberer, intensiver und hochkonzentrierter Arbeit der Behörden. Irgendwann sind die Ermittler allen Spuren nachgegangen, haben alle Indizien geprüft. Ohne Ergebnis. Die Blutspuren zum Beispiel, die man im Wald gefunden hat, sie stammen alle von Heike. Da ist absolut kein Täterblut dabei.
Und man darf auch nicht vergessen, dass die Polizei 1990 einfach noch nicht dieselben technischen Möglichkeiten hatte wie heutzutage. Man kann zu der Zeit zwar schon Blutspuren nach Blutgruppen untersuchen, aber eine forensische DNA-Analyse ist eher noch Zukunftsmusik. Dann wäre da noch die Reifenspur. Natürlich wurde intensiv nach diesem roten Auto gesucht, das der eine Zeuge in der Nähe des Tatorts gesehen hat. Doch trotz aller Anstrengungen ist die Suche ohne Ergebnis geblieben. Man konnte einfach keinen Wagen finden, der zu dieser Reifenspur am Waldrand passt.
Ja, dazu kommt, dass die zeitlichen Umstände auch sehr herausfordernd sind. Die Berliner Mauer ist ja rund 7 Monate vor dem Mord gefallen. Und Berlin ist voll mit Menschen. Menschen, die ihre Angehörigen besuchen, die sie all die Jahre zuvor nicht sehen konnten. Menschen, die einfach mal sehen wollen, wie es im anderen Teil von Deutschland aussieht. Die hier Arbeit, Geld oder das große Glück suchen. Und in diesem ganzen Gewusel versucht die Kriminalpolizei nun einen Mann zu finden, der nicht gefunden werden will.
Ja, aber so ganz ist niemand aus dem Ermittlungsteam bereit, die Akte zu den ungelösten Fällen zu legen. Deshalb startet das Team noch einen letzten Versuch. Ein Bericht über den Fall in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Die Folge erscheint am 8. Mai 1992, also knapp 2 Jahre nach dem Mord. Darin werden die letzten Stunden von Heikes Leben nachgestellt und die Öffentlichkeit wird um Hinweise gebeten. Wer dabei helfen kann, den Mörder zu fassen, erhält eine Belohnung in Höhe von 5.000 Mark. Wenn man die Inflation mit einrechnet, dann sind 5.000 Mark damals, also 1992, tatsächlich fast 5.000 Euro zur heutigen Zeit wert.
Aber auch dieser Versuch verläuft ins Nichts. Die Sendung bringt keine brauchbaren Informationen ein. Es war ein allerletzter Versuch und er hat nichts gebracht. Sämtliche Ermittlungsmöglichkeiten sind ausgeschöpft. Nach 2,5 Jahren Ermittlungen, also Ende 1992, wird der Fall Heike schließlich zu den Akten gelegt. So bitter das für alle Beteiligten auch ist. Aber es ergibt einfach keinen Sinn, wieder und wieder die altbekannten Wege zu gehen. Allein in der Hoffnung, dass am Ende zufällig doch etwas anderes wartet.
Dazu gibt es einfach zu viele andere Kriminalfälle, für die dringend die Ressourcen der Kriminalpolizei gebraucht werden. Das Ende der Ermittlungen bedeutet aber nicht, dass Polizei und Staatsanwaltschaft die Aufklärung des Falls für immer aufgegeben haben. Denn allen ist klar, das sollte sich in Zukunft doch noch etwas ergeben, ein neuer Hinweis, eine neue Spur, dann kommen die alten Akten wieder auf den Tisch.
1992 ist die DDR längst zur Geschichte geworden. Knapp 2 Jahre zuvor, also im August 1990, hat die DDR-Volkskammer offiziell den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland beschlossen. Kurz darauf hat das geeinte Deutschland von den ehemaligen Siegermächten die volle Souveränität über seine inneren und äußeren Angelegenheiten zugesprochen bekommen. Am 3. Oktober 1990 dann, ein gutes Vierteljahr nach Heikes Ermordung, wurde in Berlin dann zum ersten Mal der Tag der Deutschen Einheit zelebriert.
Werbung.
Wir haben beide das große Glück, dass wir eine sehr gute Beziehung zu unseren Eltern haben. Ich glaube, unsere Eltern wissen auch, dass wir ihnen unglaublich dankbar für alles sind, was sie für uns gemacht haben. Und dass sie uns immer unterstützt haben.
Ja, auf jeden Fall. Das sollten wir sie auch immer wieder wissen lassen. Ganz unabhängig von Geburtstagen oder so. Im Mai gibt es ja aber gleich zwei Tage, an denen man seinen Eltern auch nochmal ganz besonders danken kann. Nämlich den Muttertag am 11. Mai und den Vatertag am 29. Mai. Damit habt ihr jetzt genug Vorlauf, falls ihr das nicht mehr auf dem Schirm hattet. Aber natürlich reicht es auch vollkommen, ihnen mit Worten und einer Umarmung zu danken.
Aber falls ihr noch dazu was Kleines schenken wollt, dann können wir euch unseren Partner Flaconi empfehlen. Hier gibt's ja generell fast alles, was man aus den Kategorien Parfum, Skincare, Make-up und Haircare so braucht oder eben auch verschenken kann. Egal, ob jetzt eher kleinere Aufmerksamkeiten, exklusive Beauty-Sets oder für Unentschlossene der Flaconi-Geschenkgutschein. Da kann sich jeder selbst aussuchen, was ihm so gefällt.
Hier kommt der Service-Tipp der schwarzen Akte, um euch ein paar Inspirationen zu geben, was man so verschenken oder natürlich auch sich selbst kaufen könnte. Denn wie wäre es zum Beispiel mit dem Haarpflege-Travel-Kit von Moroccan Oil, einem Parfum von Yves Saint Laurent Y for Men oder einem Clinique for Men Post-Shaver-Soother? Ansonsten klickt euch natürlich auch gern mal selbst durch den Shop, da werdet ihr sicher fündig.
Benutzt bei eurer Bestellung dann unbedingt unseren Rabattcode AKTE10, also Akte und die Zahl 10, alles groß und zusammengeschrieben. Damit könnt ihr bis zum 11. Mai 2025 10% auf flaconi.de, flaconi.at und flaconi.ch sparen. Immer ab einem Mindestbestellwert von 59 Euro bzw. 59 Schweizer Franken.
Die jeweiligen Länderlinks und den Code AKTE10 findet ihr aber auch nochmal über die Shownotes im Beschreibungstext hier zur Folge. Vielen Dank an Flaconi für eure Unterstützung.
Werbung Ende.
Irgendwo in diesem großen, bunten Berlin, in dem gerade Geschichte geschrieben wird, sitzt Heikes Mörder, unentdeckt und unerkannt. Er ist der Justiz entkommen, fürs Erste. Doch er ahnt nicht, dass ihn seine Vergangenheit noch einholen wird. Denn in der forensischen Kriminalistik tut sich ja einiges in den 90er Jahren.
Doch erst einmal vergeht jede Menge Zeit. Genau genommen sind es 13 Jahre, in denen sich eine immer dickere Staubschicht auf Heikes Akte sammelt. Doch dann meldet sich Heikes Mutter bei der Kriminalpolizei. Sie bittet darum, dass man sich den Fall ihrer Tochter noch einmal anschaut. Und zwar, weil mittlerweile dank der DNA-Analyse Spuren in der Forensik ja ganz anders ausgewertet werden können. Ihre Hoffnung ist groß, dass Heikes Mörder dank dieser Technologie vielleicht doch noch gefunden werden kann.
Die Polizei kommt ihrem Wunsch nach. Ein junger Ermittler aus der Mordkommission wird damit beauftragt, die alten Akten nochmal durchzusehen. Obwohl mittlerweile schon 13 Jahre vergangen sind, erinnert sich dieser Ermittler noch sehr gut an den Fall. Denn er selbst war in dem Sommer von Heikes Ermordung 16 Jahre alt und gerade in die 11. Klasse gekommen. Er wusste zu dem Zeitpunkt nicht einmal, dass er mal Polizist werden würde, aber die Schlagzeilen, die sind ihm im Gedächtnis geblieben, wie so vielen anderen Beteiligten auch.
Mehrfach geht der Ermittler die alten Akten durch und nimmt dabei immer eine andere Perspektive ein. Mal stellt er sich das Geschehene aus Sicht von Heike vor, dann aus Sicht des Täters. Die Akten umfassen insgesamt 15 Bände mit über 1900 Seiten. Für den Ermittler besteht kein Zweifel, dass Heike ihren Mörder nicht gekannt hat. Dass es sich also um einen fremden Täter handelt. Das heißt, ein persönliches Motiv, wie Eifersucht oder Rache, kann wohl ausgeschlossen werden. Vielmehr scheint es dem Täter wohl um die Befriedigung sexueller Gelüste gegangen zu sein.
Ja, aber warum dann die vielen Messerstiche? Die Würgemale am Hals? Also warum diese krasse Gewalt? Und apropos Messerstiche, es stellt sich heraus, dass Heikes Mutter genau das gleiche Taschenmesser besitzt, das Heike immer bei sich hatte. Ganz am Anfang der Folge hatten wir ja kurz darüber geredet, dieses kleine Apfelschälmesser, ungefähr 6 cm lang, das leicht in der Tasche passt, das aber nie am Tatort gefunden wurde. Die Mutter händigt das Messer also der Kripo aus, damit es in der Rechtsmedizin mit den Stichwunden verglichen werden kann. Und tatsächlich, es passt. Es besteht also die realistische Möglichkeit, dass Heike durch ihr eigenes Taschenmesser getötet wurde.
Und das wiederum könnte bedeuten, dass der Mörder die Tatwaffe gar nicht selbst zum Tatort gebracht hat. Beziehungsweise sogar auch, dass er ursprünglich vielleicht gar nicht die Absicht hatte, sie zu töten. Vielleicht ging es ihm von Anfang an nur um Sex und nicht um Mord. Vielleicht hat er Heike also in einem Affekt getötet, ohne es vorher zu planen. Angenommen, der Täter hat es geschafft, Heike irgendwie am Berliner Ostbahnhof in sein Auto zu bekommen. Dann könnte er sie bereits gefesselt in seinem Auto zu dem Waldstück gefahren haben, in dem Plan, sie dort zu vergewaltigen.
Es würde für ihn Sinn ergeben, dass er dazu einen Ort sucht, an dem niemand Heikes Schreie hören kann und der dazu noch ordentlich weit weg von seinem Zuhause ist. Er hat sie vermutlich an den Baum gebunden und mit den Riemen ihres Rucksacks gefesselt. Die Knopfleiste an Heikes Shirt war ja zerrissen. Möglicherweise hat der Täter also versucht, ihr das Oberteil gewaltsam auszuziehen. Dabei könnte es ihr vielleicht gelungen sein, sich zu befreien. In Notwehr könnte sie dann ihr Taschenmesser gezückt und versucht haben, sich damit gegen den Angreifer zu wehren.
Allerdings vergeblich. Der Angreifer hat ihr das Messer vermutlich entrissen, woraufhin Heike weggerannt sein muss. Der Mann mit dem Messer hinter ihr her. Und dann hat er sie mit einer solchen Brutalität zusammengeschlagen und erstochen, als wolle er sein Opfer gleich mehrfach töten. So empfindet es zumindest der an den Ermittlungen beteiligte Staatsanwalt, der in einer Dokumentation des RBB von dem Fall erzählt.
Und jetzt, 13 Jahre nach dem Mord, ist die ganze Geschichte also wieder auf dem Tisch. Jetzt zeigt sich, dass die Genauigkeit bei der Spurensicherung sich auszahlt. Heikes Kleidung wurde neben anderen potenziellen Beweismitteln akribisch in der Asservatenkammer gesichert. Und diese Kleidung wird jetzt, im Jahr 2004, erneut auf Spuren des Täters untersucht. Allerdings mit viel besseren technischen Möglichkeiten als damals. Und tatsächlich entdeckt man minimale Rückstände von Sperma auf Heikes Unterwäsche. Es handelt sich wirklich nur um Fragmente. Aber die reichen aus, um sie einer DNA-Analyse zu unterziehen.
Das Ergebnis wird daraufhin mit der zentralen DNA-Datenbank abgeglichen. Das dauert ein wenig, da die Anfragen für einen Datenabgleich recht zahlreich sind. Die Datenbank gibt es zu dem Zeitpunkt erst seit ein paar Jahren, nämlich seit 1998, also 8 Jahre nach Heikes Ermordung. Und sie wird kontinuierlich mit neuen DNA-Profilen gefüttert. Am 11. August 2004 aber, also mehr als 13 Jahre nach der Tat, vermeldet das Landeskriminalamt einen Treffer in der Datenbank.
Darauf hat niemand wirklich zu hoffen gewagt. Die DNA-Spur an Heikes Unterwäsche kann tatsächlich einem bestimmten Mann zugeordnet werden. Auch diesem Mann geben wir für diese Folge einen anderen Namen, nämlich Thorsten. Thorsten ist zu der Zeit des Datenbankmatches 40 Jahre alt, hat 3 Kinder und betreibt mit seiner Frau ein Reinigungsunternehmen. Den Behörden ist er bereits gut bekannt, denn Thorsten hat im April 1993, also 3 Jahre nach Heikes Ermordung, eine 17-jährige Schülerin in seiner Wohnung vergewaltigt und getötet.
Er hat die Leiche in einen Teppich gerollt, zu einer etwa 100 Kilometer entfernten illegalen Mülldeponie gefahren und dort verbrannt. Ihr merkt schon, hier spannt sich der Bogen zurück zum Anfang dieser Folge, denn genau dort haben wir vom Schicksal dieser jungen Schülerin erzählt, nur natürlich ohne den Kontext, den ihr jetzt habt. Die Schülerin war die Freundin eines guten Bekannten von Thorsten. Täter und Opfer haben sich in diesem Fall also gekannt. Entsprechend zügig hat die Polizei Thorsten die Tat auch nachweisen können.
Und Thorsten wurde in dem Fall wohl erst als Zeuge vernommen, hat sich dann aber in Widersprüche verwickelt und die Tat schließlich gestanden. Was genau sich aber an jenem Apriltag 1993 hinter verschlossenen Türen abgespielt hat, darüber haben Thorsten und die Staatsanwaltschaft verschiedene Ansichten. Laut Thorsten habe es einvernehmlichen Sex zwischen den beiden gegeben. Er habe die Schülerin dann trösten wollen, weil sie traurig wegen eines Streits mit ihrem Freund gewesen sein soll.
Dieses Trösten sei allerdings irgendwie schiefgelaufen. Es sei wohl ein Kissen zwischen ihnen gewesen und plötzlich habe das Mädchen aufgehört zu atmen. Thorsten betont im Prozess, er habe nie gewollt, dass das Mädchen erstickt. Der Staatsanwalt, der übrigens genau der gleiche ist, der auch die Ermittlungen im Fall Heike geleitet hat, ist sich sicher, dass Thorsten mit dem Mord eine Vergewaltigung vertuschen wollte. Thorsten soll böse gewesen sein, weil die Schülerin sich nicht von ihrem Freund habe trennen wollen. Warum sonst hätte er ihre Leiche heimlich so weit wegfahren und dann anzünden sollen, wenn es nur ein, in Anführungszeichen, Versehen war?
Außerdem erstickt ein Mensch ja nicht einfach klang- und reglos. Ein Mensch, der keine Luft mehr bekommt, der wehrt sich. Ein Spaziergänger hat die Flammen auf der Müllkippe letztendlich bemerkt und der Polizei gemeldet. Und so ist das alles ans Licht gekommen. Die Leiche der Schülerin ist durch das Feuer vollständig verbrannt. Es gab also keine Möglichkeit, noch DNA-Spuren zu sichern. Deshalb konnte Thorsten die Vergewaltigung und damit auch das Mordmotiv nicht nachgewiesen werden.
Das Gericht hat ihn dann wegen Totschlags zu einer Gefängnisstrafe von 8 Jahren verurteilt. Vor Haftantritt musste er, wie alle Insassen, eine DNA-Probe für die nationale Datenbank abgeben. Seine 8 Jahre hat Thorsten komplett abgesessen. Und als er 2004 als Treffer im Fall Heike in der Datenbank erscheint, ist er bereits wieder auf freiem Fuß. Er lebt in einer festen Beziehung und verdient sein Geld mit seinem Reinigungsunternehmen. Noch hat er keine Ahnung, dass ihn seine Vergangenheit mit einem Schlag wieder eingeholt hat.
Denn die Ermittler wollen jetzt natürlich keinen falschen Schritt machen. Erst einmal müssen sie genug Beweise für eine Anklage sammeln und sichern. Das DNA-Match ist natürlich schon ein handfester Beweis. Thorsten wird später behaupten, Heike und er hätten in jener Nacht einvernehmlichen Sex gehabt. Aber das glaubt ihm niemand. Niemand, der Heike gekannt hat, könnte sich vorstellen, dass sie sich auf eine spontane Nummer mit einem völlig fremden Mann eingelassen hätte. Das hätte einfach gar nicht zu ihrem Charakter gepasst. Außerdem soll sie ja gerade erst eine langjährige Beziehung hinter sich gehabt und sich sehr auf das Wiedersehen mit ihrer französischen Bekanntschaft gefreut haben.
Um die Anklage aber wirklich wasserfest zu formulieren, wird auch nach Parallelen zwischen den beiden Tötungsdelikten von Thorsten geschaut. In beiden Fällen scheint er sexuell übergriffig und gewalttätig geworden zu sein. So zumindest lassen sich die Indizien deuten. Und in beiden Fällen hat Thorsten versucht, die Leiche verschwinden zu lassen. Einmal mehr, einmal weniger erfolgreich. Die Leiche der Schülerin ist ja komplett verbrannt, Heikes aber nicht. Kurzer Blick zurück, Heikes Leiche wurde ebenfalls mit Benzin übergossen, aber nie angezündet. Vermutlich, weil der Täter in genau diesem Moment von dem Spaziergänger gestört worden ist, der später als Zeuge aussagt und die Beschreibung für das Phantombild liefert.
Und das sind schon mal sehr eindeutige Parallelen. Der Polizei ist außerdem bekannt, dass Thorsten 1990, also in dem Jahr, in dem Heike ermordet wurde, im Berliner Umfeld als Taxifahrer schwarz gearbeitet hat, und zwar mit seinem eigenen Privatwagen. Er soll also wohl viel herumgefahren sein und weiblichen Passagierinnen häufiger auch sexuelle Avancen gemacht haben. Vielleicht hat er Heike ja so in sein Auto locken können, indem er sich als Taxifahrer ausgegeben und ihr angeboten hat, mit dem Telefonat zu helfen. Vielleicht war es aber auch ganz anders. Auf jeden Fall hat die Staatsanwaltschaft so einiges gegen Thorsten in der Hand. Festnahme und Anklage sind jetzt quasi nur noch Formsache.
Für die Festnahme überlegen sich die Ermittler ein ganz spezielles Vorgehen. Sie schicken ein Spezialeinsatzkommando, das Thorsten morgens im Dunkeln auf offener Straße festnimmt, um 5.30 Uhr. Die bewaffneten Einsatzkräfte sollen ihn einschüchtern und Druck aufbauen. Doch Thorsten bleibt, zumindest äußerlich, sehr gefasst. Er wird sofort in den Verhörraum gebracht, wo man ihm eine Speichelprobe abnimmt und ihn mit seiner Spermaspur auf Heikes Unterwäsche konfrontiert.
Thorsten behauptet, in seinem Leben mit vielen Frauen einvernehmlichen Sex gehabt zu haben und dass er sich gar nicht an jede einzelne erinnern könne. Umgebracht habe er aber niemanden und kennen würde er Heike auch nicht. Selbst dann nicht, als man ihm 2 Fotos von ihr zeigt. Eins, das die lebende Heike zeigt, und eins von ihrer Leiche. Thorsten weiß zu dem Zeitpunkt noch nicht, was genau man gegen ihn in der Hand hat. Er argumentiert vorsichtig und wohlüberlegt. Er entkräftet mögliche Verdachtsmomente, noch bevor sie gegen ihn vorgebracht werden können.
Den Ermittlern fällt auf, dass Thorsten während des gesamten Verhörs recht sachlich und gefühlskalt wirkt. Nur bei Themen, die ihn selbst betreffen, da zeigt er Emotionen. Das Verhör dauert insgesamt 14 Stunden und noch immer hat er nicht gestanden. Man entscheidet sich für eine Pause, um die Gedanken zu sortieren. Am nächsten Morgen geht es direkt weiter. In der Nacht wurde die DNA aus Thorstens Speichelprobe im Expresstempo analysiert und mit diesem Ergebnis konfrontiert die Polizei nun den Verdächtigen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die DNA-Spur in Heikes Unterwäsche nicht von Thorsten stammt, beträgt 1 zu 753 Billionen.
Ja, und da gibt's natürlich nicht viel zu argumentieren. Und das sieht anscheinend auch Thorsten so. Er bricht zusammen. So wird es zumindest in der Dokumentation des RBB geschildert. Er weint und gesteht schließlich, dass es da mal dieses Mädchen gab, dem er sehr, sehr wehgetan habe. Es ist der Beginn eines Geständnisses, das er so aber nicht noch einmal wiederholen und später sogar widerrufen wird. Thorsten gibt zu, dass er Heike am Ostbahnhof getroffen habe, dass sie telefonieren wollte und er ihr seine Hilfe angeboten habe. Daraufhin hätte er mit Heike einvernehmlichen Sex gehabt, so seine Schilderung.
Er gibt aber auch zu, dass er mit Heike am frühen Morgen nach Brandenburg gefahren ist, in ein Waldgebiet, wo es wohl zu einer Auseinandersetzung gekommen sei, weil Heike angeblich nicht noch einmal Sex mit ihm wollte. Heike habe ein Messer gezückt, ja, und dann sei irgendwie Bewegung in die Sache gekommen. Er habe aber nie irgendwelche bösen Absichten gehabt. Heike habe ihn angegriffen und er habe sich nur gewehrt. Damit besteht für die Kripo kein Zweifel mehr, dass sie den richtigen Mann haben. Denn was Thorsten da verrät, ist Täterwissen.
Er spricht über mögliche Abläufe des Geschehens, über Details, die nur jemand wissen kann, der dabei gewesen ist. Den Ermittlern fällt auch nur ein Grund ein, warum die große, sportliche Heike mit einem fremden Mann diese 90 Kilometer weit weg von Berlin fahren würde. Weil sie im Auto bereits gefesselt und vielleicht sogar bewusstlos war. Die Staatsanwaltschaft erhebt jetzt also Anklage gegen Thorsten wegen Mordes. Man wirft ihm vor, er habe seine sexuellen Absichten mit Gewalt durchsetzen wollen und das Nein von Heike nicht akzeptiert.
Aber das Ding ist, die Anklage kann Thorsten nicht nachweisen, dass der Geschlechtsverkehr mit Heike wirklich erzwungen war. Und Thorsten bleibt dabei, dass alles ganz einvernehmlich lief. Und im Zweifel muss die Entscheidung eben für den Angeklagten ausfallen. Ohne eine nachgewiesene Vergewaltigung entfällt das Mordmerkmal für ein Sexualverbrechen. Das bedeutet, dass Thorsten auch nicht wegen Mordes verurteilt werden kann. Das Gericht hat allerdings keinerlei Zweifel daran, dass Thorsten Heike getötet hat und dabei mit großer Gewalt vorgegangen ist.
Deshalb wird er am 5. April 2005, also fast 15 Jahre nach der Tat, wegen Totschlags zu 15 Jahren Haft verurteilt. Ein höheres Strafmaß ist nicht möglich. Eine lebenslange Freiheitsstrafe, die gibt es nur bei Mord. Und 15 Jahre sind bereits das Strafhöchstmaß bei Totschlag. Thorsten sitzt seine Haft bis zum letzten Tag ab und lebt mittlerweile seit mehreren Jahren wieder in Freiheit. Nach seiner Freilassung ist er in ein anderes Bundesland gezogen, um sich dort ein neues Leben aufzubauen.
Warum er Heike getötet hat, dazu schweigt Thorsten bis heute. Er ist der Einzige, der alle Details dieser Geschichte kennt. Der weiß, ob die Polizei mit der Rekonstruktion des Tatgeschehens wirklich richtig liegt oder mit der Spekulation über sein Motiv. Aber Thorsten hält sich aus der Öffentlichkeit fern. Er lässt die Vergangenheit einfach Vergangenheit sein. Er hat seine Strafe verbüßt und gilt als rehabilitiert. Der Fall kann von den Behörden ein für alle Mal zu den Akten gelegt werden.
Im Übrigen ist das hier jetzt ein Fall, und das darf man ja auch mal positiv erwähnen, bei dem die Polizei und Staatsanwaltschaft einen echt verdammt guten Job gemacht haben. Bei dem sich diese akribische Spurensicherung zu Beginn auch nach 13 Jahren noch ausgezahlt hat. Bei dem die unterschiedlichen Bereiche der Strafverfolgung Hand in Hand zusammengearbeitet haben. Solche Erfolgsgeschichten gibt es also auch.
Alright, also Diskussionsteil. Ich habe dich richtig häufig den Kopf schütteln sehen, deswegen will ich unbedingt wissen, was in deinem Kopf vorgeht jetzt.
Ja, du meinst während der Aufnahme, ne?
Ja.
Ja, das waren oft Stellen, in denen es darum ging, dass Thorsten gesagt hat, dass es um einvernehmlichen Sex ging. Das waren die Stellen, das hat er ja relativ oft gesagt. Und ich habe den Kopf geschüttelt, weil ich das offensichtlich nicht glaube. Also bevor ich jetzt hier meine Meinung weiter erkläre und auch du gleich deine Gedanken mit uns teilen kannst, muss man an der Stelle ja auch nochmal sagen, dass Thorsten verurteilt wurde und seine Strafe abgesessen hat und dass er mittlerweile rehabilitiert wird oder lebt. Und unter anderem auch deswegen haben wir uns dieses Mal dazu entschieden, die Namen zu ändern. Ja, es gibt verschiedene Gründe dafür, aber das möchte ich jetzt nochmal vorweg sagen, dass hier jemand eine Strafe bekommt und abgesessen hat, aber nichtsdestotrotz glaube ich persönlich nicht, dass der Sex hier einvernehmlich war, weil die Frauen in beiden Fällen getötet wurden und man sie eben nicht mehr fragen kann. Und ja, ich meine, wenn ihr uns zugehört habt, ne, da war die Schülerin, die aus Versehen mit einem Kissen erstickt wurde, das zwischen den beiden war. Ey, come on, also was ist denn das für ein Szenario? Das glaube ich nicht.
Auch der Satz von ihm von wegen, ja, ich hatte ja schon mit so vielen Frauen einvernehmlichen Sex, da dachte ich mir auch so, okay, er denkt von sich selbst, dass er so ein krasser Hecht ist und dann sowas aus Versehen vielleicht passiert ist, da habe ich auch innerlich das Kotzen bekommen auf jeden Fall.
Ja, und ich meine, klar, Menschen haben einvernehmlichen Sex, auch spontan, die sich auch vorher nicht kannten, ne? Das ist ja auch vollkommen legitim. Aber ich glaube den Freunden von Heike, die sagen, nee, sie ist dafür aber gar nicht der Typ. Und ich meine, es gibt ja auch nochmal einen Unterschied, ob du feiern gehst, Alkohol trinkst oder andere Drogen zu dir nimmst und oder auch gar nicht, ne? Und dich dann entscheidest, hey, ich möchte mit dieser Person, die ich gerade eben erst kennengelernt habe, Sex haben. Voll okay, fair enough. Aber die waren am Ostbahnhof in Berlin. Also, und jemand bittet oder jemand bietet seine Hilfe an und dann hast du Sex im Wald? Hä? Also das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Plus die Freunde von ihr haben ja gesagt, nee, dafür ist sie gar nicht der Typ.
Genau, darüber haben wir gesprochen, dass sie da ganz genau aufpasst, auf wen sie sich da einlässt. Und dass sie ja eigentlich mit Antoine gerade so gesehen sich eingelassen hat.
Genau.
Also warum? Das wird safe nicht einvernehmlich. Nein, auf gar keinen Fall.
Ja, und spinn's mal weiter, ne? Gehen wir mal davon aus, so wie er das gesagt hat, es war doch einvernehmlich und sie fahren raus aus der Stadt, um auch ein bisschen mehr Ruhe zu haben. Und dann tötet er sie, weil sie keine zweite Runde will. Also und spätestens da funktioniert ja irgendwas nicht.
Und so. Übergießt sie mit Benzin?
Ja, ihr merkt schon, das passt halt irgendwie alles gar nicht zusammen und es bleiben trotzdem viele Fragezeichen, Ungereimtheiten in der Geschichte zurück. Aber um das Ganze hier positiv zu beenden, wenn man dieses Wort überhaupt jetzt in dem Zusammenhang sagen kann, ist nochmal die Arbeit der Polizei zu loben, die hier wirklich einen krassen Job geleistet hat, die so sauber gearbeitet hat. Und man muss sich ja auch mal vorstellen, ja, aus heutiger Sicht ist es so fast schon logisch, so, naja, es müssen Jahre vergehen, dann ist die Technik besser und dann funktioniert das. Aber Anfang der 90er kannst du ja noch gar nicht wissen, wann ist die Technik soweit? Was wird die Technik dann brauchen? Also was müssen wir jetzt sorgfältig aufbewahren, damit es in 15 Jahren funktioniert, ne? Deswegen aus der Zukunft gesprochen ist es immer so einfach, die Vergangenheit zu beurteilen, aber so in dem Moment weiß man es einfach nicht. Und ja, deswegen finde ich diesen Fall auch so erzählenswert, weil die Polizei einfach wirklich eine krasse Arbeit geleistet hat und hier jemand seine Strafe bekommen hat.
Auf jeden Fall. Ich fand auch genau dieses eine Detail ganz interessant und auch super Respekt da, dass, wie lange waren es, 14 Stunden haben die ihn da befragt und ehrlich zu sein, also wenn ich ihn befragen würde und die ganzen Indizien, alles sagt irgendwie, er ist es. Und dass du da nicht innerhalb dieser 14 Stunden aus der Haut fährst, sondern eben auch wirklich ganz sachlich, ganz kompetent deine Arbeit leistest und versuchst da trotzdem noch mehr rauszukitzeln. Weil so wie du gerade schon gesagt hast, wir erzählen den Fall ja jetzt gerade so rückblickend. Das heißt, wir wissen, er wurde da verurteilt. Aber die arbeiten ja noch darauf hin.
Ja, und uns ist das an der Stelle auch nochmal wichtig zu betonen, dass uns generell natürlich bei allen Fällen, die wir euch hier in der Schwarzen Akte erzählen, die Privatsphäre der Personen wichtig sind. Also nur weil wir jetzt bei einem Fall alle Namen ändern, um die Privatsphäre zu schützen, heißt das nicht automatisch, dass wir das bei anderen Fällen nicht tun. Aber es ist halt ein deutscher Fall, der hier auch bei uns um die Ecke quasi von Berlin, Patrick und ich wohnen ja beide in Berlin, passiert ist. Plus der Täter lebt wieder ein normales Leben, wenn man das denn aus seiner Sicht so sagen kann. Und deswegen, ja, fanden wir es richtig und wichtig, bei diesem Fall jetzt eben die Namen zu ändern.
Da finde ich jetzt auch mal interessant, besonders an euch da draußen, wenn der Fall ja hier, das ist jetzt ein deutscher Fall, für euch ja vielleicht auch jetzt hier eher aus der Nähe ist was es mit euch macht. Weil, um ehrlich zu sein, wir sprechen ja auch ganz häufig so aus über Fälle aus Amerika. Die sind so weit weg, das ist auch heavy. Aber wenn ich mir vorstelle, dass es gefühlt vor meiner Haustür passiert, macht schon ein bisschen was mit mir. Das ist dann schon, okay, da guckst du nochmal anders, auch wenn wir wissen, dass der Täter natürlich jetzt nochmal woanders wohnt. Aber ich weiß nicht, ist es bei dir? Wie fühlst du dich dabei?
Ja, klar, ey, ganz ehrlich, ne, wenn ich Nachrichten sehe, dann berühren mich die, die hier in der Umgebung passieren oder in meiner Heimat zum Beispiel, interessieren die mich auch mehr automatisch. Na klar, es lässt dich ja stärker mitfühlen, auch wenn du die Orte kennst. Der Ostbahnhof in Berlin, wo Heike dann ja wahrscheinlich weggeschnappt wurde, um das mal so zu benennen. Ja, deswegen denke ich, geht es vielen so, dass sie die Nähe zu Fällen, ja, emotionaler empfinden, als wenn es, wie du sagst, in den USA passiert wäre.
Deswegen wäre es vielleicht mal ganz interessant zu wissen, ob ihr mehr solcher Fälle aus Deutschland haben wollt. Schreibt uns das gerne mal. Entweder hier direkt unter die Folge oder auf Instagram. Wie heißen wir da?
Da heißen wir Schwarze Akte. Patrick zeigt gerade auf mich. Genau, da heißen wir Schwarze Akte. Und dann würde ich sagen, ist es Zeit, die heutige Folge zu beenden. Und wir würden uns sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr unserem Podcast eine positive Bewertung gebt auf der Plattform, auf der ihr den Podcast hört. Und dann sind wir nächsten Dienstag wieder für euch da und erzählen euch einen neuen Fall.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Silva Hanekamp und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.
Running a business can be exhausting. Building your website shouldn't be. With Wix, you can express your ideas, give direction, then leave the heavy lifting to AI, from site creation to branded content and images. Have fun with the details. Customize what you want, the way you want, and manage your whole business from a centralized dashboard with expert AI tools. Build, scale, and enjoy the incredible results. You can do it all yourself on Wix.